Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bern einfach Spezial. Ich habe die Ehre, Ihnen ein weiteres Interview vom Nebelspalter zu präsentieren, und zwar mit dem Krisenexperten, mit dem Herbert Sauruck. Das ist ein Interview, das bereits auf nebelspalter.ch erschienen ist. Der Alex Reichmuth hat das diese Woche geführt im Nachhinein von dem Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel. Und wir haben gedacht, wir würden Ihnen das gerne auch zur Verfügung stellen als Abonnent vom Podcast Bern einfach. Uns würde es interessieren, ob Sie so zusätzliche Interviews, zusätzliche Contents schätzen, willkommen heissen und ob Sie gerne mehr davon würden sehen und hören. Dann sollen Sie uns doch ein Mail senden über berneinfach@nebelspalter.ch. Schreiben Sie uns auch ein Mail, wenn das Sie extrem stört. Und Sie am liebsten nur den Dominik Feusi und den Markus Somm hören auf dem Kanal. Das würde uns sehr interessieren. So, genug angesagt. Da geht's los mit dem Interview von Alex Reichmuth mit dem Herbert Sauruck.
Herr Sauruck, dieser Stromausfall in Spanien und Portugal und auch in Teilen Frankreichs, war das jetzt eigentlich ein einzigartiges Ereignis?
Ja, einzigartig in gewisser Weise auf jeden Fall, weil jedes Ereignis etwas anders ist. Es war das vierte Blackout in Kerneuropa. Das heißt 1976, wo auch Teile Schweiz, Österreich und Deutschland betroffen waren. 2003 Italien, dann 2024, was viele nicht mitbekommen haben, gab es ein Blackout am Balkan, wo mehrere Länder betroffen waren. Das heißt, jetzt binnen eines Jahres das zweite Blackout eben auf der Iberischen Halbinsel. Also ja, muss nichts bedeuten, aber es sollte vielleicht doch ein bisschen zum Nachdenken anregen.
Also eigentlich ein seltenes Ereignis trotzdem noch. Gibt es etwas, was diesen Blackout jetzt speziell macht aus Ihrer Sicht?
Ja, die Ursachen sind noch nicht bekannt und es wird wahrscheinlich Monate dauern, bis es einen Abschlussbericht gibt. Was ja in der Verkettung, ganz wichtig, immer in der Verkettung eben zu diesem Kollaps geführt hat. Es gibt jetzt verschiedene Gerüchte und Vermutungen. Eines ist, glaube ich, ziemlich klar schon, der hohe PV-Anteil war sicher mit ausschlaggebend. Das heißt, sehr viel Photovoltaik-Strom, okay. Anteil. Nicht um jetzt Erneuerbare irgendwie zu diskreditieren, das Problem ist halt, wie man das Ganze umsetzt, und wir haben halt derzeit in Europa in vielen Ländern das Problem, dass um die Mittagszeit zu viel Strom gibt, auch diese Woche durchgehend negative oder Preise um 0 Euro, das heißt, es ist zu viel da und das macht die Systemsicherheit nicht einfacher, weil vor allem zu diesem Zeitpunkt systemkritische Stabilisatoren, nämlich die Generatoren der Großkraftwerke, damit fehlen. Und es kann natürlich dann leichter, wenn ein zusätzliches Ereignis auftritt, so eine Kettenreaktion auslösen.
Das ist ja eigentlich das Szenario, vor dem so Ökostromkritiker seit längerem warnen, dass da einfach zu in Zeiten, wo die Sonne voll scheint, dass dann einfach zu viel Strom eingespeist wird und dass dann das Netz sich selber abschaltet. Ist das genau dieses Szenario, vor dem gewarnt wurde?
Ja, in gewisser Weise wahrscheinlich, ja. Also wie gesagt, wir wissen noch nicht wirklich allzu viel, aber das ist ein Punkt, der ziemlich naheliegend ist und wo es auch erste Meldungen vom Übertragungsnetzbetreiber in Spanien dazu gibt. Die Sache ist immer, es reicht eben nicht eine Zutat. Es müssen mehrere Zutaten gewesen sein, die halt zum falschen Zeitpunkt zusammengekommen sind, die das dann ausgelöst haben, ja.
Also Sie sehen einfach, dass es Indizien gibt für dieses Szenario, ja. Obwohl Sie es auch noch nicht definitiv wissen.
Genau.
Jetzt, was ja noch speziell ist, eigentlich, dass man ja jetzt eben zwei Tage später noch offiziell noch immer nicht weiß, was überhaupt keine Information ist, was die Ursache ist. Könnte es sein, dass man da das irgendwie verstecken will?
Nein, wir haben es mit einem komplexen System zu tun, wo das Offensichtliche meistens nicht wirklich ausschlaggebend ist, sondern dass dahinter eine Verkettung von Dingen schon schieflaufen müssen, damit das letzte Ereignis dann wirklich eben eine Kettenreaktion auslöst. Das ist in komplexen Systemen ganz normal. Und die Netzbetreiber dort sind jetzt waren zuerst einmal mit dem Netzwiederaufbau beschäftigt. Die sind jetzt fertig gefahren einmal für die nächsten Tage wahrscheinlich. Wir haben natürlich parallel versuchen, ja auch herauszufinden, was da schiefgelaufen ist. Und das dauert einfach. Und das ist vor allem von Medien die Erwartung oder auch von verschiedenen anderen Akteuren, dass eigentlich zeitnah klar ist, was ist die Ursache. Und das ist nicht möglich.
Und Sie haben gesagt, das könnte monatelang gehen. Warum denn so lang?
Also aus der Erfahrung wissen wir immer, wenn es zu Problemen oder zu einer Großstörung in Europa gekommen ist, wird es sehr ernsthaft aufgearbeitet. Und da geht es darum, die ganzen Daten, die da angefallen sind, zu sichten, auszuwerten, miteinander in Beziehung zu bringen, damit man eben keine falschen Aussagen trifft, sondern wirklich versucht, bestmöglich dieses Gesamtbild zu erzeugen. Und es ist nicht, um irgendwas zu verschleiern, sondern um seriöse Arbeit zu machen.
Also bis man klar Durchblick hat, dann dauert es einfach so lang. Jetzt, Sie sind ja Spezialist für Blackouts. Es gibt ja so Horrorszenarien, auch in Romanen wurde das beschrieben, was da abläuft, wenn ein längerer Stromunterbruch da vorkommt. Entspricht eigentlich die Reaktion der Leute in Spanien dem, was da erwartet werden musste?
Ja, ich denke, das meiste ist sehr ruhig und besonnen abgelaufen, so wie es zu erwarten ist. Natürlich im Buch Blackout, morgen ist es zu spät, da geht es um einen 14-tägigen Ausfall. Und wenn das so lange dauert, dann werden auch die dort beschriebenen Eskalationen stattfinden. Das heißt, es hängt immer von der Dauer des Ereignisses ab, auch welche Regionen sind betroffen. Ich habe einige Berichte in den letzten Tagen gehört, im ländlichen Raum war das fast kaum ein Thema, weil das keine Rolle spielt dort. Das meiste Problem taucht natürlich immer in den Städten auf, wenn die Verkehrssysteme, die Ampeln nicht funktionieren, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenwohnen, wo die Versorgungslage, jetzt die Eigenversorgungslage nicht unbedingt optimal ist, oder auch in Industrie- und Produktionsbereichen, das werden wir vielleicht erst hören, welche Schäden dort aufgetreten sind. Also es hängt sehr von der Dauer des Stromausfalls ab. Und die 10 bis 12 Stunden, die wir jetzt gesehen haben, das ist noch ein Bereich, der noch halbwegs gut beherrschbar ist, wie wir gesehen haben. Aber mit jeder weiteren Stunde beginnt es exponentiell zu eskalieren. Das heißt, die Probleme werden immer mehr. Und zwar nicht einfach linear weiter, sondern einfach vervielfachen sich. Und auch dann die Wiederherstellung wird ebenfalls genauso schwierig. Das heißt, ich bin auch selbst noch gespannt, welche Probleme jetzt in den Lieferketten auftreten werden, wie die Versorgungslage vor Ort aussieht, aber auch welche Unternehmen in Europa mit Lieferbeziehungen nach Spanien oder Portugal vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen jetzt ein Problem bekommen, wenn gewisse Dinge nicht zur Verfügung stehen.
Jetzt noch eine Frage zur Schweiz. Also die Schweiz ist ja wegen ihrer zentralen Lage mit zahlreichen Stromleitungen mit dem Ausland verbunden. Viel mehr als so eher periphere Gebiete wie die Iberische Halbinsel. Macht sie das die Schweiz anfälliger für so einen Blackout oder ist es im Gegenteil eher ein Schutz?
Naja, sowohl als auch nicht. Einerseits ist es ein gewisser Schutz, weil man halt von vielen Seiten die Möglichkeit hat, aber wenn dann wirklich mal was größer schief geht, dann kann das natürlich auch negativ ausgehen. Ne? Also ich glaube, da kann man nicht eindeutig sagen, es hängt immer von der Situation ab. Also im Alltag ist es eher ein Vorteil. Nur wenn irgendwo wirklich mal Kaskadeneffekt ausgelöst wird, dann kann das natürlich auch nachteilig sein. Ne?
Das heißt, auch in der Schweiz ist so ein Szenario möglich, so ein Stromunterbruch?
Ja, in jeder Region ist das grundsätzlich möglich. Also es gibt kein technisches System, das 100% ausfallsicher ist. Und das ist, was wir irgendwie erwarten, aber das ist völlig unrealistisch. Es muss natürlich einiges mehr schieflaufen wahrscheinlich, wie jetzt im Randnetz auf der Iberischen Halbinsel. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Und so wie wir die Situation derzeit sehen, sollten wir überall gewisse Vorbereitungen treffen, weil wir einfach im laufenden Betrieb das System umbauen, nicht sehr systemisch gedacht und geplant. Und das birgt halt einfach die Gefahr, dass es zu Großstörungen weiterhin und häufiger kommen wird.
Was müsste man dann konkret verbessern?
Ja, ein systemisches Vorgehen, das heißt, ich brauche mal Planung, wenn ich ein gewisses Ziel erreichen will, welche Schritte muss ich wann setzen und wenn welche Schritte nicht erreicht werden, welche Schritte kann ich nicht weitersetzen, was derzeit leider nicht passiert. Es geht vor allem um Photovoltaik- und Windausbau, speziell Photovoltaikausbau, der massiv vorangetrieben wird in den meisten Ländern, weil es billig und einfach ist. Aber wenn ich nicht gleichzeitig die Netzinfrastruktur und vor allem Speicher dazu baue und das eben systemkonform baue, wo eben mein Ansatz ist Energiezellensystem, wo ich regional versuche, die Erzeugung, Speicherung und Verbrauch auszugleichen, dann wird das aus systemischer Sicht immer zu einer Großstörung oder zum Crash führen, weil wir aus der Systemwissenschaft einfach wissen, man kann nicht unendlich die Strukturen ausweiten ohne Unterstrukturen. Und diese Erkenntnisse, die wir haben, werden halt ignoriert aus wirtschaftlichen Gründen, als aufgrund fehlenden systemischen Denkens oder warum auch immer. Und daher werden wir weitere Schäden sehen, bevor ein Umdenken wahrscheinlich stattfinden wird.
Sie haben das angesprochen, eben die Einspeisung von Wind- und Solarstrom nimmt zu. Das nennt man ja auch Flatterstrom, weil das so unregelmäßig ist. Kann man sagen, dass da ganz allgemein das Risiko für Stromunterbrüche steigt?
Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber wenn ich eben nur die Erzeugung, die eben volatil ist und halt auch nur zu gewissen Zeiten möglich ist, in ein System einfüge, dass aber zu jedem Augenblick genauso viel erzeugen muss, wie gerade verbraucht wird, dann ist das klar, dass das nicht funktionieren kann. Das Problem ist halt, dass es bisher funktioniert hat, weil man auf die Strukturen des bisherigen Systems zurückgreifen konnte. Aber je mehr wir eben umsteigen und wenn das auch nur stundenweise ist, desto kritischer wird das für das Gesamtsystem. Und es fehlt eben diese systemische Vorgehensweise. Wenn, dann geht es nur mit funktionalen Einheiten. Das heißt, ich muss das auch lokal ausregeln können, dort, wo die Probleme auftreten. Und dazu braucht es eben Speicher, Speicher und Speicher.
Man sieht ja das auch, dass überall eigentlich auch diese Intervention, diese Notinterventionen ins Stromnetz, um das wieder auszugleichen, zunehmen. Gibt es eigentlich auch eine Tendenz, dass Stromunterbrüche zunehmen in Europa?
Nein, das ist eben das, was dann gerne herangezogen wird als Beweis, dass es ja nicht so ist. Das Problem ist, dass die Stromunterbrüche ja durch lokale Ereignisse ausgelöst wird, ob Bagger, Tiere oder Wetterereignisse. Und die Systeminstabilität, die ist unter der Decke. Und irgendwann kommt es eben zu einem großen Ereignis und das ist dann völlig überraschend, was eben mit der Statistik nicht zusammenpasst. Aber wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, dann kommt genau das heraus. Das heißt, ich muss schauen, was sagen die Statistiken wirklich aus und was ist dann die Gefahr, die man übersieht. Ne?
Also das heißt eigentlich, das Risiko selber, das steigt und es braucht dann irgendeinen Auslöser noch, damit es zu so einem Stromunterbruch kommt.
Ja. Was wir aktuell schon sehen, ist in Großbritannien, dass da jetzt reihenweise Transformatoren aufbrennen, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt. Also da gibt es schon eine gewisse Häufung, aber das ist eher jetzt noch ein Phänomen, das ich derzeit nur aus Großbritannien kenne, vereinzelt auch in Europa, also in Kerneuropa. Das könnte weiter zunehmen, aber derzeit kann man nicht sagen, es gibt eine steigende Stromausfallanzahl. Aber ich warne davor, das als Indikator zu nehmen, es ist alles in Ordnung, ganz im Gegenteil.
Sie haben es am Anfang angesprochen, es ist jetzt, glaube ich, der vierte solche große Stromunterbruch in Kerneuropa, letztes Jahr im Balkan, jetzt in Spanien, Portugal. Müssen wir uns darauf einstellen, dass so etwas häufiger vorkommt?
Ich denke ja.
Klare Antwort. Gut. Gibt es noch was, was Sie ergänzen möchten? Was wäre jetzt noch Wichtiges, was man noch sagen muss?
Ja, was mir sehr wichtig ist, es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Bashings gegen irgendwen zu betreiben, sondern uns bewusst zu machen, es gibt eben keine hundertprozentige Sicherheit und wir sind in turbulenten Zeiten aus unterschiedlichen Gründen, was auch die Stromversorgung betreffen kann. Und das Entscheidende ist daher, können wir als Gesellschaft mit solchen Dingen umgehen? Also nicht versuchen, alles zu verhindern, weil das ist nicht möglich, sondern einfach die Bewältigungsfähigkeit, und die ist sehr einfach möglich. Das heißt, mit Eigenvorsorge beginnend, mit Ablaufplänen, und dann lässt sich das auch durchaus bewältigen. Ja? Weil der Hauptschaden tritt ja nicht durch den Stromausfall auf, sondern wenn wir dann darauf falsch reagieren und nicht vorbereitet sind.
Also Vorsorge ist alles.
Genau.
Gut. Okay, super. Vielen Dank.
Das war das Interview von Alex Reichmuth mit dem Krisenexperten und Experten für Blackouts, mit dem Herbert Sauruck. Wie bereits erwähnt, ist das Interview bereits auf nebelspalter.ch erschienen. Wenn Ihnen der Journalismus zusagt, überlegen Sie sich doch, ein Abo zu schliessen beim Nebelspalter unter nebelspalter.ch/Abonnierung. Sie können auch ganz unkompliziert ein Testabo lösen, wo Sie gratis einen Monat lang unsere Inhalte können konsumieren können. Das ist die beste Art, wie Sie den Journalismus unterstützen können. Zusätzlich würde es uns wundern, ob Sie so zusätzliche Inhalte, weitere Interviews oder genau das, was Sie jetzt hier gehört haben, ob Sie das interessiert, hier in dem Bern-Einfach-Kanal. Sie doch ein Mail machen auf berneinfach@nebelspalter.ch und teilen Sie uns Ihre Meinung mit, ob Sie gerne mehr so Zeug hören würden oder vielleicht auch weniger. Das war es mit dieser Folge Bern einfach Spezial. Hier auf dem Kanal geht es weiter am 5 Uhr mit einer regulären Folge Bern einfach zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ich würde mich verabschieden. Am Mikrofon war Yannick Güttinger. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch